Die sind ja wirklich lang, die Folgen. Die sind langsam aufgebaut. Und ich habe sie alle durchgehört, ohne auf 1,5 zu gehen.
Alles in allem ist es wirklich sowas, wo ich denke, so, das habe ich wirklich in meine konstante Rotation von Podcasts aufgenommen, weil ich da immer hinterher das Gefühl habe, ich gehe ein bisschen schlauer raus.
Diese Mäkeleien, die ich habe, was die Produktion angeht oder auch wie sie es machen, wird irgendwie so ein bisschen wettgemacht dadurch, wie interessant ich es doch auch finde.
Ich habe angefangen, diese Folge zu hören und war so ein bisschen... Oh, ich weiß nicht, ob ich das zu nah finde an ihr.
Da entsteht so eine ganz merkwürdige ASMR-mäßige, so ein Kitzeln auf meiner Hirnrinde, wo es mir echt schwerfällt, ihr zuzuhören.
Deutschlandfunk Kultur über Podcast.
Über Podcast mit Maike Habsburg. Hallo und heute mit zwei Gästen. Da freue ich mich extrem, dass beide da sind. Beide feiern heute ihre Über-Podcast-Premiere und von beiden habe ich in der Vergangenheit schon sehr oft sehr, sehr gute Podcast-Tipps bekommen. Deshalb freut es mich sehr, dass heute mit dabei sind einmal Alex Matzkeit, Kulturjournalist zum Beispiel für EPD Medien und er hostet den Podcast Läuft, wo er regelmäßig Serien, Filme und Podcasts empfiehlt. Hallo Alex.
Hi.
Und dann ist heute auch noch dabei Anne Göbel, Redakteurin bei Deutschlandfunk Nova und betreut da diverse Podcasts, unter anderem What the Wirtschaft. Hallo Anne.
Hi.
Und beide haben einen Podcast mitgebracht, der ihnen sehr am Herzen liegt. Ich auch. Und wir starten aber vielleicht am besten mit dem Podcast von Alex, weil es einer ist, den ich gerade mit Blick auf die Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg dieses Wochenende, wir zeichnen am Donnerstag auf, sehr spannend finde. Alex hat Politik mit Anne Will mitgebracht. Jede Woche gibt es da eine Folge. Und du meintest im Vorfeld, was ich sehr spannend fand, dass der Podcast dich wieder so ein bisschen mehr für Politik interessiert hat. Wie hat er das geschafft?
Naja, politische Meinungsbildung findet ja in Deutschland, würde ich sagen, sehr viel inzwischen über die Medien statt sowieso. Und das herausragende Format dafür ist die politische Talkshow im Fernsehen. Und das ist ein Format, das ich, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren nicht mehr geguckt habe, weil ich es einfach total ätzend finde, wenn da fünf Leute zusammen in so einem Studio sitzen und jeder spult so seine Phrasen runter. Mhm. Und natürlich gibt es eine Moderatorin, die dazwischen gehen kann, nachfragen kann, nachhaken kann. Aber am Ende habe ich häufig das Gefühl, man ist so schlau wie vorher. Und die Alternative dazu ist natürlich immer ein 1:1-Interview zu führen. Aber wenn man 1:1-Interviews mit PolitikerInnen führt, bekommt man natürlich häufig genau die gleichen politischen Phrasen vorgesetzt und muss sich dann sozusagen selbst die politische Kompetenz vorher überhaupt erstmal antrainieren, da durchzuschauen und zu wissen, was die Fakten sind. Und das Clevere an dem Anne-Will-Format finde ich, dass sie auch immer ein politisches Interview führt jede Woche. Sie benutzt das aber nur als einen Ausgangspunkt, um anschließend in dem Hauptpodcast mit einem Experten oder einer Expertin, das sind häufig andere JournalistInnen, das sind aber auch manchmal ForscherInnen, über das Interview und über den gesamten Sachverhalt zu sprechen. Und das finde ich einfach eine total kluge Idee, dass man sozusagen die Analyse und die Expertise gleich mitliefert und die sich nicht aus dem Interview selber rausklauben muss. Damit gelingt ihnen, finde ich, häufig ein weiterer Blick, als das anderen Formaten möglich ist.
Mhm. Lass uns mal hören, wie das klingt. Da spricht sie mit Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten von Sachsen. Quasi das ist das PolitikerInnen-Interview und danach wird das Ganze nochmal eingeordnet, zusammen mit Anne Hänig, der Redaktionsleiterin von Zeit Online.
Die aktuellen Umfragen, die wir im Moment haben für die Landtagswahlen, die bevorstehenden, am 1.9. wird in Sachsen gewählt, in Thüringen auch. Die stammen aus dem Januar und März, mehr haben wir jetzt im Moment nicht. Da steht ihre CDU bei nur noch 30%, die AfD aber bei 35 bzw. 34%. Die AfD wäre danach stärkste Kraft, hätte zwar vermutlich keinen Koalitionspartner, sie aber auch nicht, weil Grüne und SPD, mit denen sie aktuell regieren, laut dieser Umfragen jedenfalls zu schwach wären. Verlieren sie dann womöglich ihr Amt?
Ich muss Ihnen sagen, über Jahre habe ich hier immer wieder mir anhören müssen, Selbstwirksamkeitserfahrung ist das beste Mittel für Demokratie, dass die Menschen merken, über demokratische Prozesse, durch ehrliches Miteinander streiten, kommt man zu guten Lösungen und kann seine Themen auch durchsetzen. Diese Menschen haben Ohnmachtserfahrungen erlebt. Und diese Menschen haben auf der anderen Seite erlebt, wie die Bevölkerung mit Applaus an der Straße gestanden hat, als Traktoren durch die Städte gefahren sind. Sie haben erlebt, wie die Bevölkerung positiv diese Demonstrationen erlebt haben. Wir Handwerker, alle haben sich zusammengeschlossen. Das ist so eine Beschädigung des Vertrauens in unsere Demokratie. Und das hat sich in diesen Umfragewerten im Januar, Februar auch ganz deutlich gezeigt. Ich glaube, der Umgang, der ist keiner, der dazu beiträgt, tatsächlich populistische Parteien, Rechtspopulisten in die Schranken zu weisen.
Hat Michael Kretschmer einen Plan, wie er es schaffen kann? Hörst du das daraus?
Ich glaube, er hat schon einen Plan. Die Frage ist, ob er aufgeht und ob er wieder aufgeht. Also vor 5 Jahren ist der Plan ja aufgegangen. Die Lage war damals wirklich schwierig.
Anne, wie hat dieser Podcast auf dich gewirkt und auch dieser Modus quasi, diese Strategie, das so aufzubauen, um dann einordnen zu lassen? Fandest du das gelungen?
Das fand ich total gelungen und ich musste so lachen gerade, als Alex gesprochen hat, weil ich dachte, ich habe genau das gedacht. Es ist für Menschen, die Anne Will mögen, respektieren, die aber gar keinen Bock mehr auf Talkshows haben und nicht mehr Lust auf dieses Gezetere und miteinander streiten, sondern die einfach diese Infos wollen. Die wollen, dass jemand ausreden kann, dass jemand wirklich mal gemeinsam überlegen kann, und das fand ich eigentlich ganz nett. Und ich war gestern, habe ich Freunden erzählt, dass ich heute hier bin, und habe mit denen über die Podcasts gesprochen. Und das war total spannend zu sehen, wie die auf Anne Will reagieren, wo man denkt, echt ARD, sonntagsabends, weiß ich nicht, die meisten, die nicht in unserem Beruf sind, gucken sich wahrscheinlich gar nicht an. Und die aber alle meinten so, ja, finde ich total gut den Podcast mit der, will ich mir anhören.
Ich hatte, glaube ich, auch durch dieses kleine Talkshow-Trauma, das ich mit Alex teile, auch so ein bisschen, also ich hatte den Podcast vorher nicht gehört. Und bin auch mit so ein paar Vorurteilen auf jeden Fall reingegangen, fand dann aber schon interessant, was man ja dann auch bei diesen Talkshows vergisst, was für eine gute Interviewerin sie ist.
Voll,
also
oder?
Wie klar analytisch sie auch nachfragt. Auf der anderen Seite fand ich, was so ein bisschen so eine Parallele zur Talkshow war und was man vielleicht aber auch im Podcast einfach gut machen kann, sie gibt den Leuten extrem viel Raum, um zu erzählen. Es gibt da einen Ausschnitt aus der letzten Folge, da geht es um strategisches Wählen. Da spricht sie mit der Leipziger Grünen-Politikerin Paula Piechotta, die am eigenen Leib erfahren hat, wie das so ist, wenn strategisch gegen einen gewählt wird. Und wenn die erzählt, dann merkt man schon, wie zurückhaltend Anne Will ist. Also da kommt nur ab und zu mal so ein und sie lässt sie aber sprechen.
Also das Spannende ist, dass das ja gerade jede Partei in Sachsen macht, selbst die AfD. Wenn man ganz kurz nochmal 5 Jahre zurückgehen kann, da gab es 2 Jahre vorher bei der damaligen Bundestagswahl den großen Schock. Zum ersten Mal war die AfD in Sachsen stärkste Kraft vor der CDU zur damaligen Bundestagswahl. Und das war quasi die Grundlage dafür, dass es dann 2019 bei der Landtagswahl zum ersten Mal mit Michael Kretschmer die Situation gab, dass die Leute gesagt haben, der Ruf von Sachsen, dass Menschen hier wohnen bleiben wollen oder überhaupt erst herkommen, das hängt davon ab, dass die AfD nicht auch zur Landtagswahl stärkste Kraft wird. Das hat unter anderem dazu geführt, dass sehr viele Wählerinnen und Wähler aus dem rot-grün-roten Spektrum Leute rübergezogen hat und man gesehen hat, dass die CDU dadurch ungefähr 5% gut machen konnte auf den letzten Metern und es tatsächlich geschafft hat, stärkste Partei zu werden, ohne dass sie Wähler von der AfD zurückgewinnen musste. Das war damals noch einfaches strategisches Wählen. Wähle CDU, damit die AfD nicht stärkste Partei wird. Das war die einfache Version. Dann hat man das in Sachsen-Anhalt wirklich perfektioniert. Ich weiß nicht, wer sich alles erinnert. 2021, Haseloff. Da wurde massiv Politik mit Umfragen gemacht. Also insbesondere die INSA-Umfragen waren damals so, dass nur bei denen kam die AfD an die CDU ran. Und deswegen konnte man auch in Sachsen-Anhalt.
Also das war jetzt ein ganz schöner Batzen ohne irgendeine Unterbrechung. Also es ist kein Gesprächspodcast, Alex, kann man das so sagen? Es ist schon ein sehr klassischer Interview-Podcast.
Ja, und ich muss aber dem zustimmen, was ihr eben schon gesagt habt. Also Anne Will hat, finde ich, so ein Image, bisschen als so eine kühle Journalistin, die vielleicht gerade in ihrer Talkshow-Zeit so immer in der Mitte der Manege so sitzt und die Leute um sich rum so ein bisschen im Zaum hält. Ich finde aber, dass sie hier in dem Format auch zeigt, dass sie nicht nur, wie ihr beide gesagt habt, eine sehr gute Interviewerin ist, und dem Ausschnitt zum Trotz geht sie übrigens durchaus manchmal auch dazwischen und dagegen, weil sie wirklich Ahnung hat. Das merkt man auch von den Themen, über die sie spricht. Aber da der größte Teil des Podcasts ja eben nicht aus diesen politischen Interviews besteht, sondern aus den Analysen des Sachverhalts mit Leuten, denen sie, sage ich mal, tendenziell wahrscheinlich eher positiv gegenübersteht, zugewandt ist, also eben Journalistinnen, Kollegen, aber es waren auch mal so Leute wie Steffen Mau, der Soziologe, da oder so, oder eben die Wahlforscherin jetzt in der jüngsten Folge, dass sie da auch manchmal richtig locker und witzig sein kann zwischendurch und sozusagen in diesen Gesprächen, finde ich, auch die Absurdität mancher Dinge in der Politik auch so ein bisschen an die Oberfläche treten. Und das finde ich halt als sozusagen interessierter Zuhörer, der auch das Ganze verstehen will und sich dann nicht so im Klein-Klein verlieren will, finde ich das halt einfach total wertvoll.
Ich finde aber auch total interessant. Ich glaube, mein Bild von ihr hat sich durch den Podcast auch nochmal so ein bisschen gewandelt, weil ich eben auch dieses Bild hatte aus den Talkshows, wo sie eher so zurückgenommen, auch irgendwie so kühl, so eine gewisse Strenge auch hat. Und da in dem Podcast bricht sie da manchmal so ein bisschen raus. Also dann, sie ist auch sehr neugierig und dann auch eben sehr locker mit den Leuten, mit denen sie sich versteht oder die sie schon kennt. Ich weiß nicht, hat sich dein Bild von Anne Will so ein bisschen gewandelt durch den Podcast, Alex?
Ja, genau, so ein bisschen in die Richtung, wie ich es eben schon angedeutet habe. Ich meine, bevor sie ihre Talkshow hatte, war sie ja auch bei den Tagesthemen und so. Also ich finde, sie hatte schon immer so ein bisschen dieses distanzierte Bild, was sie im Fernsehen irgendwie projiziert hat. Und hier, da merkt man einfach, das ist das Medium, finde ich. Also Podcast ist halt einfach viel intimer, viel näher. Und genauso gibt sie sich hier, finde ich auch. Mhm. Ich finde übrigens auch, das Konzept, muss man schon sagen, geht nicht in jeder Folge völlig auf. Also ich fand zum Beispiel das Gespräch mit dieser Wahlforscherin teilweise wahnsinnig kompliziert. Mhm, also Das ist auch einfach eine komplizierte Situation, weil wir über drei verschiedene Bundesländer reden zum Beispiel, und da sind die Mehrheitsverhältnisse und diese strategischen Wählentscheidungen in jedem nochmal unterschiedlich. Da merkt man dann auch, es kommt an seine Grenzen. Vielleicht hätte man ein bisschen anderes Thema auch wählen können, jetzt, ne, wenn man irgendwie auf die Wahlen blickt. Aber alles in allem ist es wirklich sowas, wo ich denke, so, das habe ich wirklich in meine konstante Rotation von Podcasts aufgenommen, weil ich da immer hinterher das Gefühl habe, ich gehe ein bisschen schlauer raus.
Ja, gerade mit dem strategischen Wählen und welche Wahlsysteme es wo gibt und wo welche Hürde und sowas ist. Ich habe, nachdem ich diese Folge gehört habe, auch versucht, einem Freund so ganz aufgeregt zu erklären, dass das ja irgendwie so in Thüringen ganz anders ist als in Sachsen und sowas. Und habe dann gemerkt beim Erklären und als er so eine Nachfrage hatte, dass ich es auch nicht so richtig verstanden habe am Ende, glaube ich. Aber ja, also ich hatte auch das Gefühl, man lernt was. Wie war es bei dir, Anne?
Das hatte ich auch. Und mir hat an eine ganz kleine Sache am Ende total gut gefallen. Sie spricht am Ende über einen konstruktiven Ansatz. Mhm. Das, was der Medienlandschaft manchmal vorgeworfen wird, dass der manchmal nicht da ist in der Berichterstattung. Und das macht sie. Es kommt vielleicht nicht was Zufriedenstellendes am Ende dabei raus bei der Wahlforscherin, aber sie versucht es immerhin, darauf einzugehen. Ich muss allerdings eine kleine Sache sagen, die total banal ist, die mich rausgebracht hat, die Werbung.
Ja, mich
was
auch.
Was ist da los gewesen?
Mich auch. Das war der große quasi Minuspunkt, den ich mir auf dem Zettel geschrieben habe. Die Werbung finde ich so, also du hast da diese krasse Journalistin. Es ist irgendwie alles so super faktengetrieben und auf der Suche so nach Lösungen, nach Wahrheit, nach Ergebnissen. Und dann kommt da diese Werbung, so eine Sprachnachricht, wo eine Frau erzählt, dass ein Autohersteller so der geilste der Welt ist, dass die alles richtig machen und auch in Zukunft super sein werden.
Werbung.
Hallo Anne. Wie du ja weißt, werden politische Debatten vor allem dann interessant, wenn man den Status quo hinterfragt und sich außerhalb der Norm traut, ganz anders zu denken. Und genau diese Haltung zeigt auch unser heutiger Sponsor, eine Marke aus die Bestehendes in Frage stellen will und damit schon seit ihrer Gründung 2018 die Autoindustrie aufmischt. Mit außergewöhnlichem Design und zukunftsweisender Technik wurde die am schnellsten wachsende Automarke dieser Zeit.
Und irgendwie war das so total ein Bruch für mich mit dieser Seriosität, die sie hat, die diese Podcast hat, das kam da irgendwie so reingeknallt und ich war auch kurz raus. Ja.
Ging mir genauso. Und auch dieses Bedanken am Ende, das war so distanzlos. Mhm. Ich fand dann gut, dass es ein Werbung-Ende gab, aber ich war erstmal kurz raus aus diesem Podcast. Mhm.
Ja, ich habe mich da, glaube ich, einfach dran gewöhnt. Mhm. Also ich glaube, die Stimme, die man hört, ist, glaube ich, die ihrer Produktionspartnerin in ihrer Produktionsfirma, irgendwie sowas, oder Co-Geschäftsführerin. Und deswegen ist die sozusagen auch so chummy mit ihr, mhm, in diesen Sprachnachrichten. Also dieses hat ja diese Akustik von Sprachnachrichten, das, mhm, habt ihr ja schon gesagt. Ja, also ich finde, dafür, dass es eine private Produktion ist, ist es halt doch noch recht sachlich und ruhig. Und dann kann ich die Werbung ganz gut ignorieren. Mhm. Es gibt andere Merkmale von privaten Podcasts, die mich mehr gestört hätten, und die fehlen hier zum Glück alle.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, wie soll die Werbung großartig anders sein? Also Werbung ist Werbung. Mhm. Natürlich wird da irgendwas über den grünen Klee gelobt. Das ist dann wahrscheinlich auch bei Anne Will nicht anders. Also klar, man kann es personalisiert machen, aber ja, eigentlich irgendwie passt sie und Werbung passen für mich nicht so richtig zusammen. Vielleicht ist das diese Bruch oder so.
Ich glaube, mich hätte noch nicht mal die Werbung gestört. Mich hat dieses Hi Anne. Also natürlich ist das auch mein Name, aber unabhängig davon, da hatte ich so, warum denn so distanzlos? Es ist so gut recherchiert, es ist so schön aufgebaut. Und dann kommt diese jugendlich dahergelaufene Sprache mit Hi Anne und danke an die Firma oder das Unternehmen. Und ich glaube, die Fallhöhe war für mich so komisch, oder die Distanz zwischen dem, was den Rest des Podcasts ausmacht. Mhm. Und ich glaube, da hätte mir einfach ein Werbung und Werbung-Ende gereicht. Aber ich will es auch nicht wichtiger machen, als es ist.
Hi Anne. Du bist dran jetzt mit deinem Podcast. Du hast mitgebracht The Turning, Room of Mirrors, die zweite Staffel eines investigativen Podcasts von Rococo Punch und iHeartRadio, gehostet von Erika Lanz. In der ersten Staffel ging es um Frauen, die bei den Missionarinnen der Nächstenliebe eingetreten sind, dem Nonnenorden von Mutter Teresa, und die auch wieder ausgetreten sind. Die berichtet haben darin von Isolation, Gehirnwäsche, Misshandlung. Es war aber auch ein Podcast mit vielen Graustufen, wo Gut und Böse sich oft so ein bisschen vermischt haben, schwer auseinanderzuhalten waren. Und so ähnlich ist es auch in der zweiten Staffel. Die spielt in der Welt des Ballett. Anne, was fasziniert dich an dem Podcast?
Ich habe den Podcast, glaube ich, Anfang dieses Jahres erst gehört. Und das war wie eine Serie, die total toll ist. Ich konnte nicht mehr aufhören. Und die sind ja wirklich lang, die Folgen. Die sind langsam aufgebaut. Und ich habe sie alle durchgehört, ohne auf 1,5 zu gehen.
Okay.
Und das, finde ich, ist schon so ein Kriterium. Ich finde, die sind unglaublich spannend und unglaublich liebevoll. Mit Liebe zum Detail sind die geschnitten und aufgebaut. Diese erste Staffel geht ja um eine ich sage jetzt mal salopp, eine Form von einer Sekte. Hm. Und wenn die zweite Staffel anfängt, denkt man, es geht um was Ähnliches. Man startet in einem Room of Mirrors, einem Spiegelsaal, dort, wo eine Ballettstunde startet. Man hört die Ballettschuhe, die Spitzenschuhe, die auf den Boden aufkommen und wieder hochfliegen durch die Pirouetten. Und eine Frau fängt an zu sprechen. Und es geht um einen Choreograf, einen sehr berühmten Choreograf, George Balanchine heißt er. Und die Frauen, die Ballerinas und die Kultur, die er um sich herum aufgebaut hat. Er hat das New York City Ballet gegründet und die Schule dahinter. Er ist eine Legende. Hm. Und dieser Podcast fängt an und man denkt, es geht um ihn. Und es geht auch um ihn für ein, zwei Folgen. Aber eigentlich geht es um die Frauen in dem Podcast. Also es geht jede Folge um eine andere Tänzerin, die auf irgendeine Art mit ihm in Berührung gekommen ist. Sei es als seine Schülerin, sei es in Form seines Vermächtnisses, sei es, weil sie Ballett einfach liebt. Und So baut sich dieser Podcast auf. Das ist so unglaublich vielschichtig. Wir gehen von der Kultur des Balletts, gehen wir hin zu der Rolle der Frau, zu Körper- und Body-Image, zu der Frage, wie viel man gibt von seinem Körper und seinem Leben für eine Form von Kunst oder ein Handwerk. Es geht auch um Rassismus. Also es ist unglaublich stark, finde ich. Ich habe da einfach immer weiter gehört.
Ja, und es ist auch sehr stark produziert. Wir hören mal rein in die erste Folge, wo man direkt hört, auch wie schön dramatisch mit der Musik es gemacht ist, wie es aufgebaut ist.
Balanchine asked his dancers to keep their mind in the studio. In the studio, he asked for their complete trust.
He used to say, what are you looking at? In terms of, as a dancer, we look in the mirror, right? So he'd say, what are you looking at, dear? You can't see you, only I can see you.
To Wilhelmina, it meant the mirror could lie.
You're just seeing an image of yourself fleeting as you're going by. The audience is seeing something different. Don't listen to the mirror. Listen to my voice. You can't see you, only I can see you.
Alex, wie war es bei dir? Konntest du davor schon was mit der Welt des Ballett anfangen oder bist du quasi da so als Neuling reingeworfen worden durch den Podcast?
Also ich habe irgendwann vor ein paar Jahren mal Black Swan gesehen. Ich würde mal vermuten, dass das
ja, so ging's mir auch.
Meine bisher größte Berührung mit der Welt des Ballett war. Nein, tatsächlich nicht, aber ich kannte The Turning. Also ich hatte vor 2 Jahren die erste Staffel gehört. Die hat ja den Untertitel The Sisters Who Left und da ist mir schon aufgefallen, dass ich finde, dass Erika Lenz einfach eine wahnsinnig gute und empathische Interviewerin ist und dass eins der Grundprinzipien ihrer Interviews auch zu sein scheint, damals wie heute bei solchen geschlossenen Institutionen, in die sie da ja reinschaut und wo man manchmal den Eindruck bekommen könnte, es ist leicht, das von außen zu verurteilen und zu sagen, naja, worauf lassen, die wissen da, worauf sie sich einlassen da irgendwie, ne? Dass sie genau das nicht macht. Also das ist so, das scheint das Grundprinzip ihrer Interviews zu sein, finde ich, dass sie die Menschen, mit denen sie spricht, erstmal nicht verurteilt und alles, was sie sagen, gleichmäßig ernst nimmt. Also, und in dieser Staffel ist das dann eben die Liebe zum Ballett und diese absolute Hingabe zu einer Kunst, die einen dann manchmal vielleicht auch über Grenzen gehen lässt, die man im Nachhinein bereut.
Also sie gibt den Leuten diesen Raum und sie wertet auch nicht. Was ich total interessant fand, was ich erst, kam es mir sehr schwierig vor, weil ich so einen Reflex hatte. Also wir können noch mal einen Ton hören, da geht es drum, eine Ballerina, die war ein paar Jahre raus, will dann ihren Job zurück von George Balanchine, was eigentlich so gut wie unmöglich ist. Aber er sagt trotzdem, naja gut, komm mal in mein Büro, wir sprechen drüber. Sagt ihr dann auch, okay, du kriegst deinen Job zurück, ich mache eine Ausnahme für dich. Und dann versucht er sie zu küssen.
It was really, it was not that big, but I guess it was big.
Right, as sometimes those things are, they're like kind of both at once.
Yeah.
That's an intense moment for him to try to kiss you because it was the moment when she almost had the most power over you because you wanted to come back and he was going to decide whether you did or not. And in that meeting, he leans in to kiss you.
Which is like, I mean, are you going to get your job back or not? But I mean, I had been... You know, in a way, refusing him always, in retrospect.
There had been that energy in the air throughout.
Yes, absolutely. There was that energy. There was that energy.
When you feel that energy, sometimes you can't always put your finger on it, but you know it's there.
That's exactly right. It was a complicated moment, very complicated moment, emotionally.
Und von solchen Momenten gibt es so ein paar, wo ich immer denke so, das kann doch nicht sein. Also es gibt ganz viele Frauen, die über George Balanchine, diesen Ballettgott, eben sagen, okay, der war der hat seine Macht missbraucht, der hat mich sexuell belästigt, der hat mich irgendwie fertig gemacht. Gleichzeitig aber immer dieses haben, so, aber er war halt wirklich super. Und auch er war irgendwie so eine Vaterfigur für mich. Und oh, er ist einfach diese krasse Balletttyp, wo von ihr dann aber nie so eine Verurteilung kommt. Oder auch so eine abschließende, also man könnte das ja relativ leicht abschließen, indem man sagt, so ja, der Typ war ein Arschloch, so deshalb beschäftigen wir uns nicht weiter mit ihm. Aber es wird sich noch weiter mit ihm beschäftigt. Und ich hatte da erst auch ein Problem damit, weil es dann in dieser Folge, nachdem man das alles erfahren hat über ihn, so um seine Kindheit geht und wie er aufgewachsen ist, was für eine harte Zeit er hatte in Russland damals und sowas. Und irgendwie dachte ich mir manchmal, ja, mir egal. So, ich mag den nicht. Warum sollte mich das interessieren, so sein Weg? Aber dadurch, dass es eben, wie du meintest, Anne, nochmal diesen ganz anderen Verlauf nimmt in dieser Staffel, wo dann ganz andere Sachen nochmal angesprochen wurden, hat das für mich dann so ein bisschen wettgemacht, auch wenn ich, glaube ich, mit weniger aus seinem Leben klargekommen wäre am Ende.
Es ist ja zum Glück nur die zweite Folge. Aber dieser Machtmissbrauch, den er da betreibt in seiner Zeit, die Form, wie er diese Frauen behandelt, die Art und Weise, wie er diese Menschen behandelt, die Frauen, und das ist ganz wichtig in diesem Gefüge, dass es Frauen alles sind, die werden so dastehen gelassen. Und das finde ich so stark, weil am Ende dieses Podcasts, ich weiß nicht, wie es euch ging, die Erika Lance musste gar nicht sagen, dass es unglaublich übergriffig ist und unmöglich und patriarchales Gehabe, und man hatte diese ganzen Schnitte, die sie so schlau geschnitten hat, diese ganze Komposition des Podcasts, und das hat für sich selber gestanden. Auch später, wo er Tanzschritte von einer Person of Color nimmt, mit der er zusammen gewohnt hat, ne, oder sein Protégé an die Macht kommt, der einfach sehr gewaltvoll ist, das steht für sich. Und das fand ich sehr, sehr stark.
Das finde ich ganz interessant, denn gerade diese zweite Episode, in der seine Lebensgeschichte ein bisschen erzählt wird, die beginnt nämlich nicht unbedingt mit ihm, sondern das fand ich total clever. Die beginnt mit einer Frau, die irgendwie ihn interviewen muss und das eigentlich gar nicht so richtig will. Und die erzählt erstmal ihre Geschichte, wie sie irgendwie in sein Büro gekommen ist und so ihr Interview abgeschlossen hat. Und er sie aber dann so fasziniert hat, dass sie dann sich stärker mit ihm beschäftigt hat, sich mit seinem Leben beschäftigt hat, Russisch gelernt hat, um irgendwie mehr darüber zu erfahren. Also das heißt, diese Linse, finde ich, wird immer angesetzt, dass es erstmal um die Frauen geht. Und wenn jemand so eine magnetische Kraft hat, dann irgendwas muss an dem ja auch dran sein. Das merkt man ja auch. Und was die Interviewtechnik angeht, wo du den Ausschnitt, genau den gleichen Ausschnitt, hätte ich auch mitgebracht, wenn ich verantwortlich gewesen wäre. Denn was ich finde, was sie total interessant macht, ist, sie bietet ja schon Interpretationen an ihren Interviewpartnerinnen. Mhm. Sie sagt ja nicht nur einfach, ist alles ganz schön doof oder so, sondern sie bietet ihnen dann teilweise Deutungen ihrer eigenen Erlebnisse an und schaut, ob sie darauf anspringen oder nicht. Und das finde ich für einen Podcast mutig, das auch einfach mal stehen zu lassen. Denn gerade in diesen durchproduzierten Podcasts hört man ja häufig nur die O-Töne, die bei den anderen rauskommen, und nicht das, was die Interviewerinnen, Interviewer gesagt haben.
Und das finde ich auch so besonders an diesem Podcast. Es gibt eine Folge, an der habe ich mich am Anfang total gerieben. Die hat mich beschäftigt. Das ist die Folge, wo es um sie selbst geht. Es gibt eine Folge, da geht es um ihre Kindheit und ihre Zeit als Ballerina. Es gab eine Zeit bei Erika Lance, da war sie 12, da stand so ein bisschen zur Debatte, ob sie professionelle Ballerina werden soll. Und sie erzählt von dieser Zeit. Diese Folge, die steht auch so ein bisschen für Body Image, die Störungen, die es geben kann oder die sich entwickeln können, wenn man Ballerina werden möchte. Und das ist eine sehr emotionale Folge. Und ich habe angefangen, diese Folge zu hören und war so ein bisschen, oh, ich weiß nicht, ob ich das zu nah finde an ihr, weil sie ist doch diejenige, die mir die Geschichte erzählt. Und diese Folge ging weiter und ich habe weiter zugehört, und am Ende fand ich die richtig stark, weil sie hat sich transparent gemacht und sie hat ihre Gefühle dem Ballett gegenüber und diesem System gegenüber einen Preis gegeben, und damit war sie ein offenes Buch. Und so habe ich dann auch ganz anders ihre Zwischenbemerkungen gehört, weil ich finde sie durchaus pointiert, und ich ich glaube, ihre Meinung durchzuhören an manchen Punkten. Es gibt diese eine Szene mit, ich glaube, die ist in der ersten Folge, wo George Balanchine Wilhelmina, dieser Ballerina, die, finde ich, wunderschön spricht, ein Parfum schenkt. Und sie findet den Geruch total blöd und kippt es aus und sagt danach, oh Gott, das war so teuer und ich hätte mir gewünscht, ich hätte es nicht ausgekippt. Und Erika Lenz sagt dann sowas wie, naja, er hat halt entschieden, wie du riechen sollst.
Balanchine came over. He handed her a bag.
Pretty little shopping bag and he just, here, dear, this is for you.
Inside was a bottle of perfume.
It was a huge bottle of Infini. He picked the scent. And I was such a brat that I took it to my hotel room and I decided I didn't like it. So I poured half of it down the drain, probably poured hundreds of dollars of perfume down the drain. And then later, when I got older, I was like, you are an idiot, Willie. You are just an idiot.
Well, it's understandable. I mean, yeah. He's picking how you smell and it is your body.
Also sie gibt auch hier die Möglichkeit, sich zu entscheiden, wie man dazu steht. Und sie sagt dann aber danach nichts mehr dazu. Oder wir hören es nicht, weil sie es weggeschnitten hat.
Trotzdem habe ich mich gefragt, aber Anne, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet. Also ich habe 5 von 10 Folgen gehört als Vorbereitung und ich habe mich dann schon nach der 5. Folge so ein bisschen gefragt, okay, führt das jetzt noch irgendwo hin? Gibt es, sind nicht 10 Folgen vielleicht doch ein bisschen zu viel? Weil das finde ich nämlich das Einzige, der Podcast hat meiner Ansicht nach keine so eine klare These, der er hinterherläuft. Abgesehen von einer, die sie zum Beispiel am Ende von Episode 5 formuliert, also dass es halt so eine Normalisierung von Machtmissbrauch genau in dieser Szene gab, um der Kunst willen sozusagen. Und was aber meiner Ansicht nach gerade jetzt 2024 inzwischen fast ja schon so eine klassische MeToo-These ist, wo wenig Neues drin steckt noch irgendwie. Aber das würde mich interessieren, ob du den Eindruck hattest, kriegt sie dahin am Ende noch einen guten Abschluss hin, um das Ganze irgendwie rund zu machen?
Für mich bekommt sie das hin, weil für mich sind die Frauen im Mittelpunkt, die stehen im Mittelpunkt, jede Folge eine dieser Frauen. Und am Ende geht es auch um die School of Harlem zum Beispiel, die hat nochmal 2 Folgen nachgeschossen. Diese verschiedenen Facetten anhand dieses Systems Ballett irgendwie aufzubrechen und zu sagen, so vielschichtig ist das. Darum geht's für mich am Ende. Und ihr Ausgangspunkt ist immer George Balanchine, aber er ist nicht der Mittelpunkt.
Ja, das ist auch kaum zu hören, ne? Im Podcast, finde ich übrigens. Das finde ich auch ganz interessant.
Ja, nur durch Wilhelmina ganz oft, wenn sie ihn so nachmacht. Ja.
Und ich glaube, einmal gibt es einen Interview-Schnipsel von ihm, wo er darüber redet, wie Frauen sein sollten. Aber ja, es ist irgendwie, es hat nicht diese ganz klare eine Oberthese. Es ist, glaube ich, deshalb kann einen das irgendwie, lohnt sich da vielleicht auch dann dran zu bleiben und nicht wie ich, der dann so nach 2 Folgen zu viel Balanchine hatte und dachte so, okay, will ich das überhaupt noch weiterhören? Sondern weil dann eben so diese ganz vielen verschiedenen Facetten der Ballettwelt kommen und sich daraus dann so ein Bild ergibt über so eine Welt, über die ich halt einfach überhaupt nichts wusste davor. Aber ja, klar, diese eine große Frage mit der einen großen Antwort, wie es dann oft so ist bei solchen Podcasts, die gibt es natürlich nicht, das stimmt.
Ich finde, dass das in Storytelling-Podcasts eine leichte Tendenz geworden ist, bei komplexen Themen, dass man die gar nicht mehr so wie Perlen an der Schnur aufreihen kann, die Geschichte, sondern dass man wirklich so ein Mosaik- oder Prisma-Ansatz wählt, dass man halt sagt, in dieser Folge schauen wir mal durch diese Linse auf das Thema und in der nächsten Folge durch diese Linse. Und das Bild setzt sich eigentlich beim Hörenden erst dadurch zusammen, dass er dann halt alle verschiedenen Einblicke bekommen hat.
Ja, das stimmt. Dies mit dem Prisma, mit dem Mosaik, das Bild trifft es gut. Aber ist das was du gern hast oder nicht so gern?
Es kann wie bei allem unterschiedlich gut gemacht sein. Ich habe das schon sehr gut gehört, aber ich habe es auch schon mal weniger gut gehört, wo ich eher das Gefühl hatte, ja, ihr konntet es halt irgendwie nicht verdichten und deswegen stellt ihr die Sachen jetzt so nebeneinander, aber schlauer wird man nicht.
Hättest du weitergehört, Alex, oder wirst du weiterhören?
Wenn meine Zeit das zulässt, könnte ich mir gut vorstellen, die restlichen 5 Folgen auch noch zu hören.
Ich habe gerade kurz überlegt, weil ich fand, das ist eine ganz spannende Frage, die du da gestellt hast, warum man weiterhört, auch wenn die Richtung nicht ganz so absehbar ist. Und ich glaube, es war auch die Art, wie Erika Lenz erzählt. Und ich hatte in jeder Folge das Gefühl, ich lerne was. Und dadurch, dass sie diese Welt kennt, was wir erst in Folge 6, glaube ich, erfahren, hat sie so einen ganz besonderen Blick darauf. Und ich muss auch zugeben, Ballett ist mir jetzt nah, das ist mir nicht total fern. Deswegen habe ich auch nochmal vielleicht einen anderen Angang. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass jemand, der da gar keinen Zugang zu hat, vielleicht danach ein bisschen schlauer rausgeht. Und auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Es sind die großen gesellschaftlichen und Macht- und Gender-Fragen, die da für mich auch auftauchen, die sie sehr spezifisch abarbeitet.
Nachdem wir jetzt über diese großen Fragen gesprochen haben, über Politik, über Hochkultur, komme ich mir mit meinem Podcast ein kleines bisschen belanglos vor. Aber naja, mal sehen. Es geht darin nämlich um Essen, beziehungsweise Esskultur. Also es geht um Essen durch die wissenschaftliche und geschichtliche Brille, wie sie es selber nennen, die beiden Hosts vom Gastropod, die Journalistin Nicola Twilley und Cynthia Graber. Und ich bin tatsächlich, das war das erste Mal, dass das bei mir so richtig funktioniert hat, ich bin durch so eine Cross-Promo auf sie gekommen. Also ich höre immer total gerne den Popmusik-Podcast Switched on Pop und die hatten so eine Crossover-Folge mit dem Gastropod. Und seitdem ich das gehört habe, klicke ich mich so sehr fröhlich durch das komplette Archiv vom Gastropod. Und die Folge, die es bei mir dann so bewirkt hat, dass ich mich dafür interessiert habe, da ging es um den Sound von Restaurants, also wie laut, wie leise Restaurants sind, was das bewirkt für uns als Essende und auch welche Musik da gespielt werden soll. Und wir hören mal rein in einen Ausschnitt, da erzählt eine Forscherin, dass so ein bisschen Stress dazu führt, dass man mehr isst und dass auch Musik das verursachen kann.
The decibel level of the room and the music, it definitely does make a noticeable difference.
In a louder environment, people will tend to eat faster and they will tend to consume more.
So maybe the loudness trend that Julia and Tom have noticed, maybe it's also about selling more food and drinks rather than just Mario Batali and modern aesthetics.
There are various numbers that get thrown around for how much more people seem to consume in a loud environment, but they do seem to be eating more.
Some people think this could be triggering some sort of stress response because the same sort of faster eating and eating more behavior has also been seen in rats. So it's not just humans.
Stress doesn't sound like a good thing for a restaurant to trigger. Like, oh, I know, let's make it loud enough so all our customers just want to flee. But it's not an all or nothing fight or flight response.
If you can kind of grab people's attention and trigger their acoustic startle reflex, they get a shot of adrenaline and they feel like, yeah, okay, I feel like I can do stuff, or yeah, I'm gonna eat more or have another drink. And you can do that with volume.
Doug Marshall is the founder of a company called Altura. They work with restaurants on creating their playlists. And he says it's about creating just a little bit of stress. It's like the kind of energy you get when you go for a jog, but not the kind of stress like when you have to run away from a bear.
Or like that little adrenaline rush you get before you have to speak in public versus the paralyzing kind where you have to give a speech you forgot to write. Not that I'm speaking from personal experience here.
Also man hört schon, die beiden, die wechseln sich immer schön ab. Es kommen sehr viele Stimmen von ForscherInnen dazu. Manchmal machen sie auch einen Ausflug und gehen irgendwo hin. Und ich finde es alles sehr interessant, aber ihre Art ist schon so ein bisschen speziell. Also ich habe jetzt gerade den Ausschnitt ausgesucht, weil sie oft versuchen, so ein bisschen lustig auch zu sein, was für mich nicht immer gut funktioniert, und auch dieses sehr durchgetaktete, ich sag zwei Sätze, du sagst zwei Sätze, kann einen womöglich auch ein bisschen abturnen. Ich weiß nicht, wie war es bei euch?
Ich musste, vielleicht erzähle ich kurz, wie ich angefangen habe, diesen Podcast zu hören. Ich habe da drauf geklickt, habe dieses Logo gesehen und dachte so, 40 Minuten, super. Und dann habe ich angefangen zu hören und war total positiv überrascht. Also bei beiden, ich habe zwei Folgen gehört, die über Lärm in Restaurants und die über Coca-Cola, Kokain und die Coca-Pflanze. Und ich war richtig positiv überrascht im Sinne, dass ich was gelernt habe und dass ich dran geblieben bin und dass es für mich total faszinierend war, wie ergiebig das Thema Essen, ich glaube, der Spruch ist so ein bisschen Essen aus Perspektive von Wissenschaft und Geschichte. Und das fand ich im Nachgang richtig, richtig cool. Ich hatte allerdings auch diese Momente und die kenne ich auch vom Skripten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man in seinem Kopf so einen Dialog aufbaut zwischen zwei Menschen und dann sitzt man nachher im Studio und das hört sich gar nicht gut an. Und man bräuchte eigentlich viel mehr Zeit, wo man einfach mal Zeit hat zu plaudern, seine spontanen Gedanken auszutauschen. Die fehlen mir auch. Was ich toll finde, sind wirklich diese verschiedenen Erkenntnisse. Und es erinnert mich an meiner Lieblingswirtschaftspodcast Planet Money. Also hat eine ähnliche Machweise.
Alex, wie ist es bei dir? Wie funktioniert der Podcast für dich oder wie funktioniert er auch nicht?
Also ich muss eine Sache vorausschicken und zwar, es ist mir bewusst, dass es eine lange misogyne Tradition davon gibt, bestimmte Frauenstimmen im Radio und in Podcasts nicht zu mögen. Und der möchte ich mich eindeutig nicht anschließen. Aber mit Nicola Twilley, die erwischt mich irgendwie auf eine Weise mit, die hat so einen merkwürdigen Singsang, den hat man kurz gehört in dem Ausschnitt. Mhm. Und auch so einen merkwürdigen gemischten Akzent, das würde mich wahrscheinlich nicht stören. Aber dieser Singsang, mit dem komme ich einfach nicht klar. Da entsteht so eine ganz merkwürdige ASMR-mäßige, so ein Kitzeln auf meiner Hirnrinde, der mich jedes Mal rausholt und wo es mir echt schwerfällt, ihr zuzuhören. Mhm. Und ansonsten stimme ich eigentlich allem zu, was ihr gesagt habt. Es ist interessant, man erfährt lustige Sachen, dass der Papst sich Anfang des 20. Jahrhunderts stark gemacht hat für Vin Mariani, also irgendwie mit Kokain gestreckten Wein.
And so this was a drink that people liked at the time in the 1870s. And not surprisingly, right? It's basically red wine with the stimulant from the coca leaf, the alkaloid cocaine.
Yes, cocaine mixed into wine. Coca leaves are from South America, but the leaves and the stimulant cocaine were a relatively new discovery in Europe at the time, and cocaine was all the rage. This wine, Vin Mariani, or Vin Mariani as it was pronounced in America, it was invented in the 1860s by a French guy in Corsica. He had tried to mix cocaine into tea and into pâté, but his biggest success was the wine. It was marketed as a way to increase energy, appetite, and mood.
Most patent medicines didn't do what they said on the label, but drinking a glass of Vin Mariani was like drinking a glass of red wine and chasing it with a little bump of cocaine. So I'm gonna guess it did boost people's moods.
And everybody was drinking it. You know, Queen Victoria of England was drinking it. The Pope was drinking it. The President of the United States, Ulysses S. Grant, was a big proponent of Vin Mariani.
Back to the Pope, he even appeared on a poster advertising Vin Mariani, and he awarded a Vatican gold medal to the inventor for creating such an amazing beverage.
Because it was a medicine, the recipe for Vin Mariani was published in the French Pharmaceutical Codex. And our down-on-his-luck friend Pemberton pretty much straight up copied it. His only tweak was to give the drink even more of a kick by throwing in a pinch of African cola nut.
Das sind natürlich so Sachen, die kann man später gut weitererzählen. Aber ja, ich find auch, dass ihm so ein bisschen die Lockerheit fehlt und dass es so ein bisschen genauso dieses durchgeskriptete Erklären. Vox Media, die den Podcast machen, sind ja für ihre Erklärformate bekannt. Das manchmal so ein bisschen zu glatt wirkt und mir irgendwie so ein bisschen was, wo ich mich auch so dran festhalten kann, gefehlt hat. Mhm. Das ist vielleicht manchmal, dann muss man so einen Podcast erstmal 10 Folgen hören und dann kennt man das alles und dann kennt man auch die Leute und dann hat man seine parasoziale Beziehung aufgebaut und dann stört einen das vielleicht nicht mehr so.
Ja. Mich wundert es gerade, weil ich glaube, das gibt es jetzt schon über 10 Jahre, den Podcast. Mhm. Und eigentlich würde man ja denken, dass man da vielleicht sich so zueinander findet und das vielleicht lockerer, spontaner macht. Es ist natürlich aber auch die Gefahr, wenn man es locker und spontan macht. Es ist ja sehr dicht. Also ich finde diese Podcasts von Ihnen, es ist wirklich, es ist, also was du gerade angesprochen hast, ständig diese Fun Facts irgendwie. Seitdem ich den höre, bin ich auch immer so, wenn wir Pizza essen, so, wusste sie übrigens, die Pizza, bla. Und was glaube ich auch sehr anstrengend.
Genau,
was glaube ich auch anstrengend sein kann. Aber vielleicht ist es auch die Angst davor oder die Befürchtung, dass wenn man es lockerer macht, dass man da nicht ganz korrekt ist.
Ich meine, es ist schwierig, da die Balance zu halten, wenn es ein Podcast ist, der einen Anspruch auf Korrektheit hat. Mhm. Gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, dass für einen Hörer, eine Hörerin, die vielleicht noch nie diesen Podcast gehört haben, es manchmal total überfordernd sein kann, wie viele O-Töne da reingeworfen werden. Mhm. dass ich auch manchmal dachte, okay, mit wem reden die gerade? Wer ist da gerade am Start? Und da so ein bisschen mehr Entspannung reinzubringen, was nicht einfach ist bei diesen Themen, das würde dem vielleicht auch gut tun.
Ja, ja, oft klingen die Leute dann ja auch doch so ein bisschen ähnlich und dann weiß man, okay, ist jetzt dieser Forscher von vor 10 Minuten, ist es ein neuer oder sowas?
Oder der Typ aus diesem Unternehmen, dessen Soundsystem auf einmal angeboten wird.
Also. Genau, ja, aber irgendwie für mich, also all diese Sachen, so diese Mäkeleien, die ich habe, was die Produktion angeht oder auch wie sie es machen, wird irgendwie so ein bisschen wettgemacht dadurch, wie interessant ich es doch auch finde.
Der Titel ist übrigens außerdem noch ein geniales Wortspiel, wie ich erst beim Googlen rausgefunden habe, denn Gastropoden sind Schnecken.
What?
Ach, okay.
Das und wusste ich hatte nicht. Eigentlich gedacht, ich dass alle Wortspiele mit Pott schon seit 10 Jahren weg sind. Ja. Aber ja gut, wenn es den schon seit 10 Jahren gibt, fand ich dann doch nochmal ein sehr cleveres Stück Benamung.
Das stimmt.
Auf jeden Fall.
Wow. Für so ein gutes Wortspiel bin ich schon immer zu haben. Ich muss es nur verstehen.
Genau. Mind blown. Okay. Lasst uns vielleicht kurz, bevor wir Schluss machen, noch einmal so ein kleines Ranking machen. Eure liebsten Podcasts aus dieser Folge. Anne, fang du doch mal an. Welchen würdest du auf Platz 1, 2 und 3 wählen?
Es ist ja schwierig, weil ich habe ja auch einen mitgefragt. Also ich finde immer noch, dass The Turning unglaublich groß und stark ist mit all seiner Vielfalt. Aber ich bin auch bei diesem Politik-Podcast von Anne Will mit dabei. Den finde ich auch. Der ist solide und der ist das, was wir manchmal brauchen an Informationsquelle in dieser Medienlandschaft, glaube ich. Und den Gastropod, den will ich gar nicht auf den letzten Platz setzen, weil ich den doch total gut fand auf eine Art und der mich sehr positiv überrascht hat.
Das ist okay. Ich bin nicht sauer. Ich würde es nämlich, glaube ich, genauso machen. Platz 1, The Turning. Platz 2. Politik und Platz 3 Gastropod. Und bei dir, Alex?
Ja, ich schließe mich an, wobei ich es total schwer finde, solche wöchentlichen, regelmäßigen Formate mit so durchproduzierten Storytelling-Formaten zu vergleichen, weil die doch ja auch ganz andere,
ganz
andere Dinge
das.
Bedienen, allein schon so im eigenen Podcast hören.
Das
verhalten.
Stimmt, da hast du natürlich recht. Das ist die sehr differenzierte Antwort von dir, wo was dran ist. Aber so ein Ranking am Ende, das muss schon sein. Anne, Alex, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Es war sehr, sehr schön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön. Bis bald.
Mich hat es auch sehr gefreut. Danke für die Einladung.
Das war Über Podcast mit Mike Herbstreuth. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank an die Redaktion, an Kai Sarabi und Christine Watti. Und mehr von Über Podcast findet ihr in der Deutschlandfunk-App. Macht's gut.